Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo alle miteinander, hallo Sabine.
Hallo Eva.
Bevor wir heute in das Thema einsteigen, muss ich noch eine kleine Ankündigung machen. Direkt frisch vorweg müssen wir euch sagen, dass wir im Januar eine kleine wohlverdiente Winterpause einlegen und uns dann erst im Februar wieder hören. Und ich möchte auch schon mal ankündigen, dass wir am Ende dieser Folge über eure tollen und auch sehr offenen Zuschriften sprechen wollen, denn wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge gefragt, wie geht ihr eigentlich mit all diesen schlechten politischen Nachrichten um, die auf uns so einprasseln? Und da werden wir ein bisschen genauer drauf schauen, was ihr uns alles geschrieben habt. Vielen Dank dafür schon mal. Aber nun frisch rein ins Thema. Wer zugehört hat, hat vielleicht schon so eine Ahnung, worüber wir heute sprechen werden.
Bei der Eingangsmusik, bei dem etwas anderen Jingle heute.
Genau, wir wollen nämlich in dieser Dezemberfolge ein bisschen mal dem Irdischen entsagen und lenken euren Blick in andere Sphären. Aber keine Angst, es geht nicht um Göttliches oder gar um Fragen von Religion. Wir schauen vielmehr weit hinauf über unsere Köpfe ins Weltall und etwas genauer dabei auch nochmal auf den Mond und auf das Wettrennen, das um die Privatisierung des Mondes und die Privatisierung und Ausbeutung des Weltalls begonnen hat. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich verrückt, was da über unseren Köpfen alles los ist. Es geht wirklich um einen riesigen Wettlauf, um den Abbau zum Beispiel von Metallen und seltenen Erden, also Stichwort Space Mining. Es geht aber auch um den Aus- und Aufbau von Satellitennetzen für die private Nutzung auf der Erde und die da viel Geld versprechen, aber die auch entscheidend sein können beim Einfluss auf Kriege. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Rolle, die Elon Musk mit seinen Starlink-Satelliten im Ukraine-Krieg spielt und wie seine Rolle sich da auch gewandelt hat, ne? Und ich muss sagen, Sabine, seitdem klar ist, dass wir diese Folge machen werden, fallen mir ständig neue Meldungen dazu auf.
Ja, also jetzt geht mir auch so.
Zum Beispiel im November habe ich dann genau irgendwie nochmal aufgehorcht, als die Nachricht kam, dass China 3 Taikonauten von der Besatzung des Raumschiffes retten musste, weil die Raumstation durch herumfliegenden Weltraumschrott, der auch immer zahlreicher wird, beschädigt worden ist. Ja, also das ist auch eine heftige Nebenwirkung all dieser explosionsartig zunehmenden Aktivitäten im All. Und da fand ich es auch total verrückt, dann zum ersten Mal so darüber zu lesen, dass wir ja nicht nur mittlerweile auf der Erde einen riesigen Plastikschrott-Ozean im Meer haben, sondern auch mittlerweile eben einen großen Gürtel von Weltraumschrott, der im also von ganz mini bis größeren Teilen permanent um die Erde kreist, ne? Und damit muss man leider sagen, Sabine, wir haben wieder eine Folge am Wickel, die weniger schöne Dinge betrachtet. Und das finde ich wirklich bitter, denn man könnte bei diesem Thema wirklich einfach nur über die Schönheit und Faszination des Universums sprechen und auch über diesen schönen Mond, der ja gerade jetzt in dieser Weihnachts- oder Winterzeit auch so gut passt. Ne? Er symbolisiert so die Nacht, die Stille, die Ruhe, die Einkehr, oder?
Ja, vielleicht nicht für alle, weil es gibt ja auch Menschen, zu denen gehöre ich auch, die bei Vollmond zum Beispiel nicht schlafen können.
Ach echt? Okay.
Ja, hast du nicht das Problem?
Das habe ich nicht, aber ich habe bei meinen Kindern wirklich die sehr interessante Beobachtung gemacht, als die noch kleiner waren, haben die jedes Mal ganz doll auf Vollmondnächte reagiert und konnten da auch schlecht schlafen.
Aha.
Und ich bin keine Esoterikerin und habe mir das wirklich fasziniert angeguckt und war dann auch so ein bisschen, fand es interessant und irgendwie auch schön. Genau, aber ich kann eigentlich ganz gut schlafen. Aber, Sabine, leider können wir uns diesen schönen Facetten heute nicht so richtig annehmen. Umso wichtiger ist es, dass wir darüber reden, was eigentlich im Weltall los ist. Und du hast dir das genauer angeschaut und hast auch ein Interview dazu geführt. Erzähl mal.
Ja, ich habe mir ging es ganz ähnlich wie dir. Ich habe mich eigentlich total gefreut. Wir dachten, Weihnachtsfolge mal was anderes und beschäftigen uns mal mit dem schönen Weltraum. Aber ja, je näher ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist dieses schöne Bild dann auch so ein bisschen in sich zusammengefallen, weil was wir tatsächlich in den letzten Jahren und wie du sagst, in den letzten Monaten häufen sich die Meldungen beobachten, ist ein sogenannter Space Race 2, also ein Wettlauf zwischen den irdischen oder man sagt eben terrestrischen geopolitischen Mächten um die Rückkehr auf den Mond.
Vielleicht ganz kurz, Space Race 1, nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Das war ja die Zeit so der 1950er und 60er Jahre, als die USA und die Sowjetunion um die Vorherrschaft im Weltall gekämpft haben, oder?
Mhm.
Und daran knüpft es jetzt sozusagen an, als so ein Begriff, oder wie?
Genau, genau.
Okay.
Dieser Space Race 1 war auch Ausdruck des Kalten Kriegs. Und vielleicht noch mal zur Erinnerung, es gab ein Astronauten, ganz bekannt, kennen wahrscheinlich alle, Neil Armstrong, das war der Kommandant von Apollo 11 und der hat am 21. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betreten.
Nein, das stimmt nicht.
Nee?
Nein. Eine Maus hat als erstes den Mond betreten. Entschuldigt.
Macht nix. Aber ich hatte jetzt ja den Menschen, ist die Maus geschlüpft aus dem Raumschiff oder wie kam das?
Nein, nein, das ist eine Anspielung auf ein wunderschönes Kinderbuch.
Ach so.
Das auch für Erwachsene wirklich total nice ist. Das heißt Armstrong und ich glaube die erste Maus auf dem Mond von Torben Kuhlmann.
Ach so.
Und das ist so wunderschön gezeichnet. Also ganz toll, so Weltraumbilder. Also auch für Erwachsene
okay.
So ganz toll gezeichnet.
Okay,
ja, genau. Also sorry für diesen kleinen
alles
Scherz.
Gut, aber ich dachte mir natürlich schon auch in der Vorbereitung, du hast bestimmt noch Tolles einzubringen, weil du natürlich mit Kindern nochmal einen ganz anderen Blick hast. Es ist ja ein Faszinosum für Kinder auch, dieses Universum. Und das Weltall.
Auf jeden Fall, ja.
Genau, es gab also auf jeden Fall 69 den ersten Menschen auf dem Mond. Und insgesamt gab es bislang 12 Menschen, die im Rahmen der Mission Apollo auf den Mond, also auf dem Mond tatsächlich waren. Und es waren allesamt Amis und alles waren Männer. Und die letzte Mission Apollo 17 war 1972 im Dezember und seither war tatsächlich nie wieder ein Mensch auf dem Mond.
Das ist auch so ein bisschen verrückt. Das war mir überhaupt nicht klar, dass diese Zeitspanne so lang jetzt schon ist. Aber warum ist das so?
Da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungen. Ich sage jetzt mal so, die wichtigste ist, vielleicht ist es einfach zu teuer gewesen. Also das ist, na, zu teuer ist auch immer so eine Frage der politischen Prioritätensetzung. Und es gab dann einfach andere Prioritäten offensichtlich. Und auch die Bevölkerung war jetzt gar nicht so, klar, das war immer ein Riesending, wenn dann so ein Mensch auf dem Mond war. Aber am Ende hat die Bevölkerung in Umfragen immer gesagt, na ja, es gibt vielleicht doch wichtigere Dinge, die wir machen sollten auf der Erde.
Sehr verständlich.
Genau. Und die Gründe für das neu erwachte Interesse, die sind natürlich auch sehr vielfältig. Jetzt geht's bei diesem zweiten Wettrennen, geht's jetzt vor allen Dingen um kommerzielle Interessen. Es geht um geopolitische, militärische Interessen. Aber es geht auch so ein bisschen um so Größenwahnfantasien spielen hier eine Rolle. Wir gehen auf alles da so ein bisschen ein jetzt in dieser Folge. Und ich hatte mir natürlich die Frage so ein bisschen gestellt, können das eigentlich diese privaten, super, super reichen Milliardäre einfach so auf den Mond fliegen und sagen, das ist jetzt hier irgendwie mein Gebiet, auf dem ich mich ausbreite? Kann ein Staat einfach jemanden da hochschicken und sagen, das ist jetzt mein Land auf dem Mond oder auf dem Mars und sagen, ja.
So, hallo Moonstate, ein extraterrestrischer Außenposten hier.
Der USA zum Beispiel,
ja.
Genau. Und die Antwort ist kurz und knapp, nein, eigentlich ist das verboten, weil der Weltraum, wie der Mond, andere Himmelskörper, alles eigentlich gelten als gemeinsames Erbe der Menschheit. Wie übrigens auch auf der Erde der Tiefseeboden. Und man kann eben in den letzten Jahren beobachten, wie das so sukzessive unterlaufen wird, indem wir eben privatisieren und kommerzialisieren im Weltraum. Das heißt, alles, was wir da jetzt gerade beobachten im Weltraum, hat eigentlich schon, wir brauchen eigentlich gar nicht auf den Mond gucken, wie sich das da entwickelt, die Kommerzialisierung, sondern wir können eigentlich auch auf der Erde gucken, wie da das passiert ist. Das hatten wir auch schon als Thema in den vergangenen Folgen immer mal, ursprüngliche Akkumulation, die Aneignung von Land, auch im Zuge von Kolonialismus. Da könnte man das auch alles beobachten, dass man Menschen eben von gemeinsam genutzten Ressourcen, dem Land, der Allmende, vertrieben hat, um private Profitinteressen durchzusetzen.
Okay, aber in diesem Fall ist es zumindest nicht so, dass dort Außerirdische, was soll ich sagen, also andere Wesen erstmal vertrieben werden müssten. Oder gibt es wirklich eine ernsthafte Debatte, die sich sozusagen schon auf solche Fragen vorbereitet, wenn man doch mal auf außerirdisches Leben stößt?
Ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Auch von außerirdischen Intelligenzen ist da in der ganzen Debatte durchaus auch die Rede.
Ich bin sehr gespannt, was du rausgefunden hast. Es geht ja vor allem eben um Eigentum. Rechtliche Fragen, und die sind ja immer die Voraussetzung dafür, dass privatisiert werden kann oder eben auch ja kolonisiert, der Mond eben kolonisiert werden kann oder eben der Weltraum, ne? Und du hast mit einer Juristin zu diesem Thema gesprochen, und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wer das war und was, ja, wie die darauf guckt, was da oben eigentlich passiert.
Ja, also es ist, wie du sagst, ganz wesentlich sind da eigentumsrechtliche Fragen, aber eben auch völkerrechtliche Fragen, denn das Völkerrecht ist das, was im Weltraum gilt. Und deshalb habe ich mit Professorin Dr. Isabel Feichtner gesprochen. Sie hat eine Professur für Wirtschaftsvölkerrecht an der Uni Würzburg. Und sie arbeitet auch schwerpunktmäßig zu Commons, also zu Gemeingütern. Und gerade hat sie ein Buch geschrieben zum Thema Bodenschätze, wo sie sich eben mit dem Tiefseebergbau beschäftigt. Und insofern ist es ehrlich gesagt auch so ein bisschen naheliegend, dass sie sich jetzt auch mit dem Weltraum befasst, weil beides eben als gemeinsames Erbe der Menschheit gilt.
Mhm. Vielleicht nochmal interessant auch der Hinweis, dass Isabel Feichtner eine der ExpertInnen war, die in der Berliner Expertenkommission zum Volksentscheid Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen saß. Ne?
Genau. Sehr interessante Koinzidenz. Und ich bin auch nochmal auf das Thema und auf Sie, wir hatten ja schon länger mal über so ein Thema geredet, aber der Anlass war dann tatsächlich, dass Sie neulich auf einer Konferenz mit dem Titel Die Bodenfrage die Keynote gehalten hat. Die Konferenz war organisiert übrigens von dem Zentrum für Sozialkritik der Humboldt-Universität, wo ich jetzt auch gerade im Moment mein Fellow habe. Die Konferenz ist organisiert worden von Rabea Bärfeld und von Jacob Blumfeld, sage ich jetzt nur, weil die gerade ein Forschungsprojekt haben, was da angesiedelt ist, zur Vergesellschaftung von Land und Energie. Also da gibt es ganz spannend, wie soll ich jetzt sagen, Überschneidungen.
Mhm.
Und dieser Vortrag war dann am Ende, der Vortrag ging eben zur der Kolonisierung und zur Privatisierung des Weltraums. Und das war so ein bisschen der Auslöser, mit Isabel darüber zu reden.
Ja, okay, dann bin ich gespannt. Lass hören.
Also wir hatten ja schon das Thema, dass seit dem Kalten Krieg da nicht mehr viel passiert ist, gleichzeitig sich aber auch irre viel verändert hat, mit Einfluss auf die Weltraumfahrt und Forschung. Es ist übrigens, muss ich jetzt vorwegschicken, was wir eigentlich bei jeder Folge machen können, ein uferloses Thema. Ich nenne jetzt mal so die wichtigsten Stichpunkte nur. Also zum einen ist natürlich Space Mining, das ist sozusagen Weltraumbergbau, du hattest es schon erwähnt, das Stichwort. Das ist natürlich total interessant, weil nach den Apollo-Missionen damals dachte man noch, der Mond sei so ein staubiger Steinklops, da ist nicht viel zu holen, und mittlerweile weiß man, das ist in der Tat ganz anders. Der Mond hat mehr Ressourcen, als man dachte. Er hat zum Beispiel Wasser. Wasser ist total wichtig, weil du Wasser zum Beispiel brauchst für Raketentreibstoffe. Und Raketentreibstoffe, was braucht man die auf dem Mond, ist interessant, weil der Mond wird eigentlich eher so immer so als Zwischenstation, als Bahnhof zum Mars betrachtet. Ne? Also man geht irgendwie davon aus, dass man irgendwann mal auf dem Mond Siedlungen mit Menschen ansiedelt, von denen aus man dann den Mars erschließen kann. Was noch interessant ist, dass die Ressourcen nicht nur auf dem Mond sind, die interessanten, sondern auch auf dem Mars und vor allen Dingen auf dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort gibt es, hat man so gezählt, 600.000 Asteroiden. Und die sind kohlenstoffhaltig, kieselsäurehaltig, und die können eben neben Wasser auch sowas wie Nickel, Eisen, Kobalt und, Achtung, jetzt kommt's, Gold. Da klingelt es natürlich gleich. Oder halt diverse Metalle enthalten. Und auf dem Mond selbst, da werden Nuklearbrennstoffe, sind da nachgewiesen worden, Uran. Und vor allen Dingen, habe ich gelesen, wird aber immer wieder auf dieses Helium-3 verwiesen. Und das ist natürlich super interessant für Energieerzeugung. Da habe ich so ein Beispiel gefunden, um mal so ein Bild zu kriegen. Mit 25 Tonnen Helium-3 könnte man die komplette US-amerikanische Bevölkerung für ein ganzes Jahr mit Energie versorgen.
Okay, Wahnsinn. Wenn man das alles hört, dann weiß man, was für Begehrlichkeiten da geweckt sind.
Allerdings.
Und ich muss mal sagen, bei diesem Space Mining, ich hatte da auch so drüber gelesen, wie das dann auch so praktisch ablaufen soll, und fand das total irre von den Beschreibungen her. Ganz kurz mal aus einem sehr interessanten Text aus der Taz zitiert, den verlinken wir auch in den Shownotes. Da wurde das so beschrieben, dass diese erdnahen Asteroiden, ja, die sollen in ihrer Drehung gestoppt werden, um sie dann so im richtigen Moment mit so einem Schubs auf die Umlaufbahn des Mondes zu bringen. Und dann soll eine Sonde vom Mond aus eben diese Asteroiden besuchen. In einem großen Spiegel sollen die ausgestattet sein, um das Sonnenlicht zu bündeln und den Asteroiden so aufheizen. Und dadurch werden dann die Gase im Gestein aufgekocht und dann soll das anschließend zerkleinert werden und eine Schleifmaschine den Fels dann eben also zu Kies und Staub zerkleinern. Und dann sollen diese Rohstoffe in wiederverwendbaren Raketen verstaut werden und in den Ozean fallen und dann so eingesammelt werden. Und dann denkt man schon irgendwie so, what? Also, und man fragt sich natürlich auch schon, wie weit ist diese Technik wirklich schon ausgereift? Also ich meine, da ist, du hast ja selber gesagt, viel Größenwahn im Spiel, aber natürlich auch wahnsinnig viel Geld, das gerade genau in solche Forschung reinfließt, ne? Genau. Oder den Bau von solchen Apparaturen.
Ja. Genau, du hattest mich ja im Vorfeld der Folge auch hingewiesen auf eine Neuerscheinung, total spannender Sammelband, der auch für sich beansprucht, das erste Mal seit dem Kalten Krieg wieder mal sowas veröffentlicht zu haben. Und dieser Sammelband hat den programmatischen Titel Strategischer Wettbewerb im Weltraum. Verlinken wir auch in den Shownotes, da habe ich auch einiges drin gelesen. Und da gibt es eben einen Aufsatz genau nur zu diesem Thema Space Mining. Und der hat die Überschrift Goldrausch im All. Das sagt natürlich schon einiges aus. Und dann kann man noch dazu sagen, was jetzt so, weil wir jetzt bei diesem Thema, was ist neu verglichen mit vor 50 Jahren? Natürlich ist die technologische Entwicklung selbst sehr viel weiter. Da gibt es ein schönes Zitat von einem dieser bekannteren Astronauten, Matthias Maurer, der gesagt hat in dem Interview, das Risiko, dass etwas schief geht bei der Mondlandung, lag früher bei etwa 50%. Und dann sagt er, das sind mir meine 99% Sicherheit heute doch lieber. Also es ist sicherer geworden, da hochzufliegen. Und dann hat sich gleichzeitig auch die Technologien, nicht nur, dass man mehr weiß, sondern die Umsetzung ist auch fortgeschritten jetzt. Du hast die Satelliten schon erwähnt, die da alle jetzt da oben rumschwirren. Man kann es eigentlich mit dem Vortrag, den Isabel gehalten hat, auf den Punkt bringen. Sie sagt eben, der Weltraum ist heute wieder Gegenstand eines Wettlaufs. Anders als in den 50er und 60er Jahren beteiligen sich daran aber nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen.
Ja, also um Satelliten geht es da sehr viel und die braucht man ja für Telekommunikation, für die Navigation, die Erdbeobachtung und auch die Fernerkundung. Und ich denke, am bekanntesten ist uns alle sicherlich dieses Starlink-Projekt von Elon Musk, ne, mit dem man ja überall auf der Welt oder bald überall auf der Welt ins Internet kommen soll. Und ich hatte dann auch mal nachgelesen, wie viele Satelliten Musk da eigentlich mittlerweile oben hat. Und der ist wirklich so mit Abstand am weitesten da voraus und hat in der erdnahen Umlaufbahn mittlerweile wohl so rund 10.000 Satelliten da hochgeschossen. Und dahinter folgt dann nicht irgendwie ein Start auf Platz 2 oder so, sondern auch erstmal Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, mit seinen Satellitenprojekten aus dem Projekt Kuiper oder Cooper. Ja, und erst danach, weit abgeschlagen, folgen dann Staaten, ne? Also die USA oder China mit jeweils ein paar hundert Satelliten. Ich meine, Satelliten, das ist das eine, aber diese ganzen privaten Tätigkeiten von Musk und Co., die umfassen ja viel mehr, ne? Also seine Firma SpaceX, die macht ja mittlerweile auch schon sehr viel Geld mit diesen wiederverwendbaren Raketen, die dann auch vermieten, also an staatliche Akteure. Der ist also ein wichtiger Erbringer von Transportdienstleistungen ins All. Und Musk, eben der Gründer von SpaceX, der hat sich ja zum Ziel gesetzt, eine selbstversorgende Stadt auf dem Mars zu errichten. Ja. Und Amazon-Gründer Jeff Bezos hingegen, der hat das Raumfahrtunternehmen Blue Origin, der plant, die Schwerindustrie in den Weltraum zu verlagern und die Erde als Wohn- und Erholungsort zu erhalten. Und Bezos will gleich Millionen von Menschen im Sonnensystem unterbringen, in Raumschiffen. Ne? Gut, das sind dann diese verrückten Tech-Fantasien, wo man dann irgendwie natürlich auch immer unweigerlich daran denkt, was sind da eigentlich für Bilder mit verknüpft von so einer sozialdarwinistischen Bestenauslese. Ja?
Genau.
Wer wird denn dann in deren Fantasien eigentlich in diese Kolonien oder auf diese Kolonien geschickt, wenn eigentlich letztendlich die Erde kein Erholungsort mehr ist, sondern einfach nur noch völlig in Trümmern liegt.
Total. Es passiert ja jetzt schon, dass sie irgendwelche crazy Superreichen da irgendwie ein paar Kilometer hochbringen, so Weltraumtourismusmäßig. Und es ist teilweise geheim, wie teuer die Tickets da sind.
150.000 US-Dollar hatte ich gelesen.
Genau.
Für einen 10-minütigen Flug ins All.
Genau, je nachdem, was es umgreift.
In den Weltraum.
In den Weltraum, genau. Das vielleicht nochmal kurz. Ich habe auch verstanden in der Recherche, dass es einen Unterschied gibt zwischen Weltraum und Weltall. Weltraum ist die etwas niedrigere Sphäre. Und Weltall ist dann schon das, was wir dann als Universum, also sehr viel weiter weg, bezeichnen. Aber es ist, Eva, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, total klar, man sieht jetzt schon diese Vision, nur die, die sich's leisten können, wenn es irgendwann mal so weit sein sollte, dass man die Erde verlassen kann, weil die vielleicht mit dem Klima ein Problem hat, dann sind es nicht die armen Leute, die da die Gelegenheit hätten, auf Bezos Raumfahrtstationen zu leben.
Ganz kurz mal, wie lange braucht man denn eigentlich mittlerweile, also heute, Stand heute Technik, um zum Mars zu fliegen? Also die Sonden, also Menschen können ja eh noch nicht dahin fliegen, aber wenn die da immer so Sonden hinschicken, das dauert doch ewig.
Monate. 6 Monate. Ein halbes Jahr dauert es. Das ist absurd. Genau, und nochmal, weil wir ja noch immer bei diesem Punkt sind, was hat sich geändert? Was ganz wichtig ist, ist natürlich, dass die geopolitische Lage auf der Erde sich verändert hat. Also es ist jetzt nicht mehr die Sowjetunion versus die USA, die um die Vorherrschaft in Sachen Raumfahrt konkurrieren, sondern es geht jetzt um den Kampf zwischen China und den USA. Russland ist da so ein bisschen, hängt sich so ein bisschen an China ran. Aber auch Indien, die Arabischen Emirate, Japan und natürlich auch Europa, alle mischen da jetzt mit. Vielleicht mal ganz kurz Fakten, es waren im Jahr 2010 50 Staaten, die so in Sachen Raumfahrt gemacht haben, um es mal salopp zu sagen, und heute sind es 100 Staaten. Und auch die weltweit staatlichen Budgets haben sich irgendwie um 50% sind die gestiegen, also für zivile Raumfahrt. Und der Gesamtumsatz der weltweiten Raumfahrtökonomie ist, im Jahr 2010 waren es 277 Milliarden US-Dollar und ist jetzt gestiegen, Stand 2021, auf 469 Milliarden US-Dollar, also um 70%. Also allein schon an diesen Zahlen merkt man dieses krass gestiegene Interesse. Und Isabel hat in ihrem Vortrag, finde ich, ganz schön auf den Punkt gebracht, dass sie sagt, seit einigen Jahren schreitet die Erschließung des Weltraums als Quelle der Wertschöpfung rasant voran. Es geht eigentlich bei dieser Konkurrenz im Weltraum zwischen den Staaten, aber auch zwischen den privaten Unternehmen um Geld, um Macht und um Reputation. Und naja, natürlich in Konkurrenz, wie das Wort schon sagt, gegeneinander.
Aber du hast ja gesagt, der Mond und der Weltraum, das ist gemeinsames Menschheitserbe. Und was heißt es jetzt genau vor den Entwicklungen, die wir da sehen? Ja, also wie ringen dann Akteure darum, dieses gemeinsame Menschheitserbe, dass das aufgeweicht wird? Oder wo ist das überhaupt festgeschrieben und was gibt es da mittlerweile für Entwicklungen?
Das habe ich Isabel Feichtner auch gefragt. Wo ist es denn eigentlich festgeschrieben, dass der Weltraum gemeinsames Menschheitserbe ist? Und da hat sie Folgendes dazu erklärt.
Da gilt der Weltraumvertrag. Der wurde 1966 angenommen, ist 1967 in Kraft getreten und hat ziemlich viele Vertragsparteien. Anders als der Mondvertrag, der hat nur 17 Vertragsparteien, hat der Weltraumvertrag 117 Vertragsparteien. Und der sagt eben ganz ausdrücklich, da gibt es den Artikel 2 und der sagt, der Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper unterliegt keiner nationalen Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Benutzung oder Okkupation oder durch andere Mittel. Und es ist auch anerkannt, das ergibt sich aus dem ganzen Regelwerk, dass unter nationaler Aneignung auch Aneignung durch private Akteure fällt. Also weder private noch Staaten dürfen sich den Weltraum oder Himmelskörper aneignen.
Okay, das ist interessant, aber es ist doch genau das Gegenteil, was jetzt da gerade passiert, oder?
Ja, genau, total. Es ist wirklich kompliziert. Ich muss vielleicht, um zu verstehen, dass das dann alles einfach trotzdem gemacht wird, noch was zum Verhältnis von Staat und Privat sagen. Also Private können sich tatsächlich nicht einfach selbst irgendwas auf dem Mond aneignen oder im Weltraum. Sie sind abhängig von ihrem jeweiligen Staat, unter dessen Flagge, sage ich jetzt mal so, sie da fliegen. Insofern bestimmen staatliche Akteure schon noch stark die Entwicklung der Weltraumwirtschaft. Sie müssen nämlich den privaten Unternehmen die Erlaubnis erteilen für Aktivitäten im Weltraum. Das heißt, das ist jetzt ehrlich gesagt aber auch, das vergisst man vielleicht schnell, weil private Akteure sind nie staatenlos. Die privaten Interessen werden immer vom Staat abgesichert, von ihrem jeweiligen Staat. Also kurz, ohne Staat gibt es gar kein Privateigentum, kein Unternehmertum, kein Markt, nichts. Ne? Und ich vielleicht mal ganz kurz, ich habe irgendwie so eine bizarre Story aufgetan. Vielleicht kennen die schon einige. Es gab irgendwie in den 80ern mal diesen Dennis Hope. Habt ihr vielleicht schon mal gehört?
Nee.
Der hat so ein altes US-Homestead-Gesetz aufgetrieben, was eigentlich noch, würde ich jetzt mal sagen, für den Wildwesten interessant war.
Wildwesten in Anführungszeichen.
In Anführungszeichen, genau. Land, was vermeintlich niemandem gehört, kann man sich irgendwie okkupieren und dann gehört es dir, bis sich irgendjemand meldet, muss man so ein paar Monate oder wie lange das auch immer dann ist, warten. Und auf Basis dieses Gesetzes hat er einfach gesagt, okay, das mache ich jetzt mit dem Mond, ich sichere mir den jetzt mal. Hat sich keiner gemeldet, weil wer sollte sich da jetzt auch melden, ja? Und dann hat er tatsächlich angefangen, über seine Firma Lunar Embassy Mondgrundstücke zu verkaufen. Und die wurden auch gekauft. Also er hat da nicht wenig Geld eingenommen. Es gab jetzt auch andere Firmen, die sind da nachgezogen und das ist ein richtiges Geschäftsmodell geworden. Und das ist natürlich ein bisschen absurd, weil es gibt gar keinen Rechtstitel. Also du kannst es kaufen, aber angenommen, man könnte jetzt dann irgendwann mal tatsächlich auf den Mond, dann könnten die Leute, die sich das Mondgrundstück gekauft haben, nichts damit anfangen, weil das keine Rechtsgrundlage gibt. Es gab sogar mal ein Gerichtsverfahren, da hat der Richter dann gesagt, ey, für den Mond bin ich nicht zuständig. Es ist wirklich absolut kurios, woran man aber auch so schön sieht, dass eben ein Eigentumsrecht anerkannt werden muss, weil sonst kannst du damit gar nichts anfangen. Und das fand ich irgendwie eine ganz nette Anekdote, die das auch schon wieder so schön illustriert.
Ja, in der Tat.
Jedenfalls ist es tatsächlich so, ich hatte schon gesagt, dass die Staaten eben Weltraumaktivitäten lizenzieren müssen. Sie stellen den privaten Unternehmen entsprechend die Infrastrukturen und das Wissen zur Verfügung, fördern sie auch finanziell und fungieren quasi als ihre Ankerkunden. Also so hat es Isabel Feichtner genannt. Um mal ein Beispiel zu nennen, im Jahr 2020 brachte eben diese Firma von Musk, SpaceX, zum ersten Mal amerikanische Astronauten zur internationalen Raumstation ISS. Das war so ein richtiger Auftrag, ne? Und diese ISS, die da, manchmal sieht man sie sogar nachts, ne, wenn man hochguckt in den Himmel, die soll ja ihren Betrieb bis Ende dieses Jahrzehnts einstellen. Und das private Unternehmen Axiom, oder wie auch immer man das ausspricht, entwickelt jetzt eine Raumstation, die eben statt der ISS dann da oben rumschwirren soll. Und diese Module dieser privaten Raumstation dienen als Forschungslabor. Ne? Da sollen dann zum Beispiel künstliche Netzhäute entwickelt werden oder Organe oder Medikamente. Aber es soll dort auch Hotels geben. Ne? Und diese Crewkabinen, die werden von dem Designer Philipp Stark entworfen. Ja, also sehr schick. Und Prada soll diese neuen Raumanzüge für diese NASA-Mondmission entwickeln. Also du siehst, die Kommerzialisierung ist in vollem Gange.
Mhm.
Staaten werden von Eigentümern dieser Weltrauminfrastrukturen zu Kunden und sie gehen eben solche Public-Private-Partnerships ein. Ne? Und jetzt, wenn wir uns nochmal dieses Aneignungsverbot in Erinnerung rufen, was es eigentlich gibt, ne, ist natürlich die interessante Frage, was heißt denn dann eigentlich Aneignungsverbot? Was bedeutet diese Aneignung? Die Isabel hat ja in dem O-Ton, den wir vorhin gehört haben, den Artikel 2 zitiert. Und wenn wir uns nochmal Artikel 1 des Weltraumvertrags angucken, den habe ich mir auch dann natürlich dann auch nochmal angeguckt, weil ich das irgendwie auch so krass fand. Da steht es drin, allen Staaten steht es frei, den Weltraum einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper ohne jegliche Diskriminierung gleichberechtigt und im Einklang mit dem Völkerrecht zu erforschen und zu nutzen. Es besteht uneingeschränkter Zugang zu allen Gebieten auf Himmelskörpern. Das heißt, es gibt eine absolute Freiheit der Nutzung des Weltraums und der Himmelskörper.
Okay, das heißt, da existiert ja ein Widerspruch oder ein Spannungsfeld zumindest. Einerseits wird klar gesagt, nationale und private Aneignung, die soll es nicht geben, aber andererseits haben alle Staaten die Freiheit zur Nutzung und uneingeschränkten Zugang. Und wenn jetzt die Konkurrenz aber immer größer wird, dann ist doch klar, dass sich das weiter zuspitzt und wahrscheinlich irgendwie ja daran gearbeitet wird, das jetzt auch irgendwie zu verschieben zugunsten von eigenen Interessen, oder?
Ja, weil ich würde diesen Artikel 1 natürlich auch so interpretieren, dass die, also auch gerade in diesem Kontext mit dem Aneignungsverbot zusammengedacht, dass die Staaten auch durchaus dort Forschung betreiben dürfen, aber dass sie eben auch das dann teilen müssen, diese Erkenntnisse, weil es ja das gemeinsame Menschheitserbe ist. Ne? Genauso auch mit dem Mondland oder dem Marsland. Davon darf man niemanden ausschließen, wenn man dort ein Stück für sich für Forschung okkupiert.
Ja, okay. Also klar, das, was du jetzt nochmal mit der Forschung gesagt hast, ja, das ist so, wie es sein sollte oder wie man den Artikel 1 verstehen kann. Und ich weiß gar nicht, bis zu welchem Ausmaß bis hierhin so praktiziert wird eigentlich. Also Weltraumforschung, wem stehen die Ergebnisse alle zur Verfügung? Sicherlich nicht allen offen, frei und zugänglich, ne?
Es ist nicht sehr realistisch, genau.
Genau. Und gleichzeitig, ja, wachsen sozusagen die unterschiedlichen Interessen sich da wahrscheinlich doch jetzt irgendwie, ja, du hast es ja gesagt, ne? Also Plätze auf dem Mond zu sichern.
Genau, also ja, eigentlich müsste es so sein, wenn jetzt die USA zum Beispiel ein Monddorf gebaut hat, dann dürften die Astronauten aus China dort auch hingehen, die dürfte man nicht davon ausschließen. Das wäre sozusagen bezogen auf Boden dann die Folgerung aus Artikel 1. Und das klingt natürlich auch nicht sehr realistisch, wie du es jetzt gerade schon angedeutet hast. Aber ich habe Isabel auch gefragt, diese Freiheit, die mit Artikel 1 gegeben ist, wie weit reicht die eigentlich? Wie weit geht die Freiheit? Und da hat sie Folgendes gesagt.
Das geht sehr weit. Da gab es zwar Debatten darüber, ob das auch die kommerzielle Nutzung umfasst, aber heute, würde ich sagen, wird das von den meisten vertreten, dass das auch jegliche Art der wirtschaftlichen Nutzung erfasst, diese Freiheit, diese Weltraumfreiheit. Und dann stellt sich aber die Frage, und deswegen ist eben die Frage der Ressourcenausbeutung so umstritten, ob nicht das Aneignungsverbot auch das Verbot beinhaltet, Dinge zu extrahieren, Substanzen zu entnehmen und daran dann Privateigentum zu begründen. Also erlaubt ist das, der Mondvertrag zum Beispiel sieht das ausdrücklich vor, für wissenschaftliche Proben oder so. Die soll man entnehmen können und dann auch behalten dürfen, wobei es da gewisse Anforderungen gibt, die dann auch mit anderen zu teilen oder die Erkenntnisse darüber zu teilen. Außerdem erlaubt der Weltraumvertrag in gewissem Ausmaß auch Installationen. Und das muss dann eben diese Monddörfer, die da geplant werden, auch darunter gefasst werden. Aber sobald die USA sagen würden, das ist jetzt unser Territorium, hier haben wir Jurisdiktion über eine Installation, ein Haus oder so hinaus, dann wäre das nicht vereinbar mit dem Weltraumvertrag. Und das sagen auch die USA im Moment nicht. Also was gerade versucht wird, ist eben zu sagen, na gut, territoriale Jurisdiktion ist verboten, Aneignung ist verboten, aber das heißt eben nicht, dass wir uns nicht einzelne Dinge, Rohstoffe aneignen können. Und der Mondvertrag sagt zum Beispiel, dass nur die Resources in situ nicht angeeignet werden dürfen. Daraus wird dann geschlossen, naja, aber wenn sie dann extrahiert sind, dann darf man sie sich aneignen.
Ah, okay. Sehr interessant nochmal diese Auffächerung oder diese Unterscheidung, die sie da macht, ja. Mhm. Vielleicht auch nochmal die Begriffserklärung in situ, ne? Das heißt in der Erde, also beziehungsweise in diesem Fall im Mond, also am Ort oder am Platz. Das wäre ja dann ja sowas wie Grundeigentum. Das ist also nicht erlaubt, aber die Ressourcen extrahieren und rausholen, na, das ist erlaubt, wie sie gerade erklärt hat. Das heißt, man darf graben, aber man hat eben nicht das Eigentum am Land selber, ne?
Genau, wobei das echt auch alles so ein bisschen juristische Hakelei ist, weil wenn Isabel sagt, eigentlich hätte man weitgehend einhellig schon gesagt, Kommerzialisierung gilt als erlaubt, dann ist automatisch Privateigentum damit natürlich legitimiert. Es gibt keine Kommerzialisierung ohne Privateigentum. Jetzt stell dir zum Beispiel mal vor, da baut so ein Space Mining Unternehmen irgendwas ab, irgend so ein Metall ab, bringt es runter zur Erde. Es ist jetzt noch Zukunftsmusik. Angenommen, das funktioniert. Und dann wollen sie es dort verkaufen, vielleicht zum Beispiel auch über die Grenze, also exportieren. Und dann sagt da unten der Staat, hä, nee, das ist gemeinsames Erbe der Menschheit. Das funktioniert nicht. Das gehört auch uns. Das heißt, dieses Eigentum muss anerkannt werden, und zwar von allen, damit die Kommerzialisierung funktioniert. Und wenn sie sagen, Kommerzialisierung ist okay, dann ist der Drops eigentlich schon gelutscht. Es gab übrigens schon 2 Versuche, dieses Asteroidenberg dieses kommerziellen. 2 US-amerikanische Startups haben tatsächlich schon Venture Capital eingesammelt. Und das hat nicht geklappt, weil das Venture Capital möchte gerne mindestens nach 10 Jahren so einen Return, also einen Profit haben. Das ist natürlich bei dem Forschungsstand im Moment noch gar nicht machbar. Außerdem haben sie keine Kunden gefunden, weil natürlich auch die Rechtsunsicherheit eben, wie gesagt, noch relativ hoch ist. Also die machen das jetzt nicht mehr. Was nicht heißt, dass das in Zukunft mal möglich sein wird.
Okay, der Drops ist also gelutscht, aber wie genau wird es dann auch noch argumentiert, dieses Eigentumsrecht, und legitimiert?
Ja, das finde ich natürlich, ich habe mich ja lange damit beschäftigt mit Eigentumstheorien, ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, als Isabel John Locke in ihrem Vortrag natürlich erwähnt hat, wie das legitimiert wird. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Erinnerung, John Locke war ein für die Eigentumsschaffung zentraler englischer Sozialphilosoph. Er hat sozusagen, so wird es genannt, die Bibel des Bürgertums geschrieben im 17. Jahrhundert. Und der hat eigentlich auch vor der Situation gestanden, wie wir jetzt vor der Situation mit dem Weltraum steht. Zu der Zeit galt noch, Gott hat die Erde den Menschen Menschen gemeinsam gegeben. So wie wir jetzt sagen, na Gott, würden wir jetzt vielleicht nicht sagen, aber der Weltraum ist eben gemeinsames Menschheitserbe. So, wie gehst du jetzt damit um? Wie legitimierst du das dann, dass dann ein Einzelner kommt, sich ein Stück daraus nimmt, alle anderen davon ausschließt und seinen eigenen Nutzen daraus zieht? Wie legitimierst du das? Und John Locke hat es legitimiert mit der berühmten Arbeitstheorie des Eigentums. Er hat gesagt, naja, der Körper gehört mir und wenn ich einen Apfel pflücke, vermische ich die Natur mit meinem Körper und insofern gehört der Apfel mir. Also quasi einen physischen Akt hat er dann genommen, um daraus das Eigentumsrecht zu ziehen. Und das ist bis heute eine gültige Ideologie, dass wir sagen, es ist deine eigene Arbeit, die Eigentum begründet. Das hatten wir hier schon öfter. Und so wird jetzt auch argumentiert im Weltraum, dass man sagt, wir investieren hier Arbeit, wir investieren Kapital, das begründet dann auch unser Eigentum. Ja? Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn das wirklich stimmen würde, dass das, was die Menschen arbeiten, ihnen gehören würde, dann hätten wir eine komplett andere Verteilung von Reichtum.
In der Tat.
Ja? Also da merkst du ja schon, dass das eine Ideologie ist, die jetzt eben auch auf den Weltraum angewandt wird. Ne? Und Isabel hat noch erwähnt, die Anreiztheorie des Eigentums, das bedeutet, weil ich es privat aneignen kann, bin ich sehr motiviert, ganz viel Arbeit reinzustecken und davon profitieren. Durch diese effiziente Nutzung des Privaten profitiert dann die ganze Gesellschaft. Also die Steigerung des eigenen Nutzens führt zur Steigerung des Gesamtnutzens, auch eine ganz klassische bürgerliche Ideologie. Und genau das wird jetzt auch für den Weltraum angewandt und das fand ich sehr nett, wo ich manchmal denke, Leute, guckt doch mal, wir wiederholen genau den gleichen Quatsch wieder, was wir mit der Erde gemacht haben. Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass das nochmal hier eingebracht wird. Und was man jetzt trotzdem sagen muss, gegenwärtig ist das alles juristisch, wie wir es jetzt ja auch gezeigt haben, sehr, sehr sehr umstritten und es gibt aber jetzt sukzessive immer mehr Gesetze, die dieses Privateigentum auch legalistisch stärken. Zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, die USA hat 2015 den sogenannten Space Launch Competitiveness Act erlassen, der also explizit die Kommerzialisierung erlaubt. Und jetzt rate mal, Eva, wer an diesem Gesetz mitgeschrieben hat.
Sag's mir.
Genau diese zwei Asteroidenbergbauunternehmen, von denen ich gerade erzählt habe.
Ach Mensch, so ein Zufall.
Genau. So, und die haben das dann eben erlassen und auch die Japaner, also das japanische Weltraumressourcengesetz kam danach. Dann hat Luxemburg 2017 genau auch so ein Gesetz erlassen, dass die Kommerzialisierung erlaubt ist. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind nachgegangen. Also es ist sukzessive, haben einige Länder das dann auch gemacht.
Okay, das heißt, mit solchen Verträgen, die jetzt die Länder da nach und nach alle abschließen, wird quasi das gemeinsame Menschheitserbe unterlaufen.
Richtig, genau. Und ein weiteres Beispiel sind die, vielleicht Leute, die sich damit besser auskennen, denen dürfte das was sagen, die Artemis Accords, das Artemis-Abkommen. Das ist von den USA ein Abkommen oder auch ein Plan, es hängt miteinander zusammen. Das ist nämlich das bemannte Mondprogramm der NASA. Und die Artemis Accords sind eine Art Vertragswerk, bei dem andere Staaten unterschreiben können, so ein multilaterales Vertragswerk. Und dieses Artemis-Programm beinhaltet verschiedene Stufen, bis wann, das ist jetzt irgendwie im Moment von 2028, da heißt die Programmstufe Artemis 4. Da ist eben anvisiert, dass da erstmals tatsächlich dann Menschen auf dem Mond landen dürfen. Es geht also bei diesem Programm um die astronautische Rückkehr zum Mond, aber erstmal nur vordergründig. Eigentlich geht es auch um die Stationierung von einem sogenannten Gateway am Lagrange-Punkt 2. Das erkläre ich jetzt nicht, das ist ein hochmathematisches. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, bei dem Weltraumobjekte sehr stabil sein können, weil sich die Zentrifugalkraft und die Gravitationskraft an dieser Stelle aufheben. Also das heißt, dass die da relativ wenig Energie verbrauchen. Mhm. Deshalb sind diese Punkte sehr interessant und es gibt 5 davon. Und der Punkt 1 und 2 ist super spannend aus der Perspektive wegen der Entfernung von Mond und Erde. Und deshalb sollen dort auch so eine Art Basecamp entstehen oder Gateway eher. Und so ein Basecamp soll dann am Südpol des Mondes entstehen. Das ist dieser Artemis-Programm. Und der Vertrag wurde 2020 erlassen. Und bis zum Sommer 25 diesen Jahres haben 56 Staaten diese Artemis-Accords bereits unterzeichnet, dass sie das unterstützen, dass sie mitmachen, dass sie da in Kooperation gehen können und so weiter und so fort.
Okay, krass, wie da schon Fakten geschaffen werden.
Genau so ist es. Und neu in diesen Artemis Accords ist eben auch die ausdrückliche Nennung eines privaten Sektors. Ja, also dieses Wort privater Sektor. Und da wird dann auch festgelegt, die Aktivitäten des privaten Sektors sollen von der Verpflichtung ausgenommen sein, die wissenschaftlichen Daten weitergeben zu müssen. Ja, und da haben wir es dann eigentlich schon schwarz auf weiß, dass Geheimhaltung, Privatisierung, Kommerzialisierung wird jetzt einfach per Gesetz gemacht. eigentlich müsste man jetzt sagen, der öffentliche Sektor ist dafür zuständig, dass diese privat genutzten Daten, die wissenschaftlichen Daten, allen zugutekommen. Aber Isabel Falchner argumentiert, diesen öffentlichen Sektor im Weltraum gibt es einfach nicht, ne? Weil dort ganz genauso wie auf der Erde eine Staatenkonkurrenz vorherrscht und eine Gemeinsamkeit damit eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen ist.
Und apropos Staatenkonkurrenz, ich meine, was machen jetzt so Weltraummächte, die sie ja mittlerweile auch sind, wie China? Also die haben ja bestimmt diesen Akkord unterschrieben.
Nee, genau.
Und wie positionieren die sich dazu?
Das ist super spannend, weil es gibt tatsächlich 2011 wurde vom US-amerikanischen Kongress das sogenannte Wolf Amendment erlassen und der verbietet eine Kooperation zwischen chinesischen Raumfahrtbehörde und US-amerikanischer Behörde.
Mhm.
Da haben sie so ein Bedrohungsszenario ausgemalt und haben gesagt, die Chinesen machen da nichts Gutes mit, wir verbieten hier Kooperation. Allein schon deshalb können die gar nicht bei diesem Artemis-Programm mitmachen. Und China hat dann ein Jahr später auch reagiert und hat dann ein Pendant aufgestellt, nämlich das sogenannte International Lunar Research Station, ILRS-Programm, wo sich dann Russland angeschlossen hat. Ne? Also du merkst schon ganz deutlich, dass sich im Weltraum diese neue geopolitischen Feindschaften reproduzieren. Es geht also um hier eine harte Konkurrenz und um die Vorherrschaft im Weltraum unter der neuen geopolitischen Lage.
Okay, genau. Aber eben auch dann um die Vorherrschaft, ja, auch im kommerziellen Sinne, ne? Also beides sind sozusagen die Gleise, auf denen das fährt.
Richtig, genau. Das ist alles jetzt eben, das ist das Kennzeichnende für die Gegenwart, die kommerziellen Interessen, die Staaten mitverfolgen, in ihrem jeweiligen Sinne natürlich, wird natürlich auch auf der physischen Ebene wird konkurriert, weil wir denken ja immer, also zumindest ich habe das gesagt, mein Gott, da oben ist so viel Platz, ja. Also wieso Konkurrenz um Ressourcen? Das ist ein riesiger Weltraum, aber in der Tat ist es gar nicht so einfach. Zum Beispiel ist der Südpol des Mondes wegen seiner geografischen Eigenschaften von besonderem Interesse. Der ist einfach besser als andere Plätze für die auf dem Mond, ne? Für die Gewinnung von Wasser und für Sonnenenergie. Auch die Erkundungen, um auf den Planeten Mars zu kommen, sind von dort aus sehr viel einfacher zu bewerkstelligen. Dann ist es so, dass der Mondkrater sehr uneben ist. Ja, das kennen wir ja vielleicht von Bildern, die wir manchmal sehen. Also, und das ist total wichtig, dass man bestimmte Flächen braucht, um dort gut landen zu können oder um dort Nuklearreaktoren bauen zu können.
Was macht man mit dem nuklearen Abfall? Ins Weltall. Andreas, unser Techniker, macht hier gerade so eine entsprechende Geste mit der Hand. Einfach wegwerfen.
Genau, aber das ist auf jeden Fall geplant, obwohl noch gar nicht wirklich alles so richtig erforscht ist, was die Gefahren angeht. Ne?
Mhm.
So, also es gibt durchaus physische Gründe für diese Konkurrenz und es gibt auch Konkurrenz um diese vorhin schon erwähnten Lagrange-Punkte. Wo stehen die Weltraumobjekte stabiler, weil sie da weniger Energieverbrauch haben? Also es gibt auch eine Konkurrenz um die Plätze auf dem Orbit, wo die Satelliten sind, weil die einen Abstand zueinander brauchen, um sich nicht zu stören. Es ist also nicht so, dass man denkt, da ist total viel Platz. Es gibt da schon bessere und schlechtere Orte, wo man strategisch, auch aus militärischem Sinn, strategisch besser sich platzieren kann. Und auch darum wird dann natürlich konkurriert. Was diese geostationären Orbit, wo diese festen Weltraumobjekte sich synchron mit der Erde wegen betrifft, da gibt es ein internationales Gremium, was die Vergabe organisiert, aber ein ähnliches Verfahren gibt es noch nicht für die sogenannten Low Earth Orbit, den erdnahen Orbit, wo eben zum Beispiel die von dir erwähnten Satelliten von Elon Musk rumschwirren. Und da hat Isabel eben auch erzählt, dass da jetzt Megakonstellationen installiert werden sollen. Das heißt, sie möchten, also jetzt nur allein Starlink soll dann irgendwann über 40.000 Satelliten beinhalten. Und wie du sagst, es gibt noch andere Anwärter, die da gerne Satelliten platzieren möchten. Und da gibt es eben noch kein so durchgesetztes Gremium, was dafür sorgt, dass das ordentlich irgendwie mit Rücksicht auf wechselseitig passieren. Das ist natürlich ein Problem.
Die eine Sache, die mich jetzt schon extrem stört, ist, wenn man nachts an den Himmel schaut. Also ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich finde, seit ein paar Jahren sieht man eben deutlich mehr dieser Satelliten, die eben keine Sterne sind, sondern sich bewegen. Und das stört natürlich, also mich stört es ästhetisch und es stört aber auch viele, die noch anhand der Sterne navigieren oder NomadInnen, die Sterne nutzen, um ihre Wege zu finden, die protestieren auch wirklich da dagegen. Aber dann muss man natürlich auch überlegen, wie diese Satellitenkonstellationen genutzt werden, also für Observationszwecke, Datensammlung, Navigation, Kommunikation und was für eine Macht damit einhergeht, wenn man eben solche Satellitenkonstellationen dann kontrolliert. Und wir haben sie ja ein bisschen schon gesehen, als Elon Musk der Ukraine seine Satellitendienstleistung zur Verfügung gestellt hat und dann natürlich auch damit drohen kann, das auch wieder zurückzunehmen.
Sie sagt da ja ganz viele interessante Sachen. Ich will aber einen Punkt mal aufgreifen, den sie ganz am Anfang gesagt hat. Es geht mir tatsächlich auch so, dass ich im Nachthimmel immer häufiger feststelle, okay, das sind wohl wieder irgendwelche Satelliten, die da oben rumschwirren. Und das fand ich jetzt wirklich interessant, dass sie so gesagt hat, ja, NomadInnen zum Beispiel, und die darauf angewiesen sind, das macht man sich überhaupt nicht so klar.
Ja. Finde ich auch. Fand ich auch interessant. Und was auch interessant ist, dass zum Beispiel die Teleskope also auch Schwierigkeiten haben mit ihren Messungen, je mehr Satelliten da sind. Also selbst die Forschung ist beeinträchtigt davon, ne?
Ja.
Ja, mich hat das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen an einen der Star Trek Filme erinnert, nämlich an den Film Der erste Kontakt von 1996. Eva, bist du eigentlich ein Trekkie?
Nicht so richtig.
Ich bin auch nicht so richtig Trekkie, aber ich habe früher, als ich klein war, wahnsinnig gerne Raumschiff Enterprise angeguckt. Und später dann nur noch sporadisch mal in so einen Star Trek-Film, wenn er gerade irgendwie in den Kinos war, angeguckt. Und einer davon, der ist mir eben bei dieser ganzen Recherche sofort in den Sinn gekommen, nämlich den jetzt schon erwähnten Film Der erste Kontakt. Ich erzähle mal ganz kurz, worum es geht, um dann euch einen O-Ton daraus vorzuspielen, weil ich das super, super passend finde zu dem, was im Moment gerade passiert. Also in dem Film Der erste Kontakt, da gibt es Raumschiff Enterprise. Die sind im 24. Jahrhundert und sie besuchen die Erde im 21. Jahrhundert. Das heißt, sie machen eine Zeitreise zurück in das Jahr 2065. Warum machen sie eine Zeitreise zurück in das Jahr 2065? Weil nämlich damals ein Dr. Cochrane, eine ziemlich crazy, verrückte Figur, die gerne Rockmusik gehört hat und gerne mal viel getrunken hat, der hat den Warp-Antrieb erfunden, womit die Menschheit zum ersten Mal tatsächlich in den Weltraum fahren konnte und hat dann dort zum ersten Mal Kontakt zu Außerirdischen, nämlich denen, ich glaube, es waren die Vulkanier, bekommen. So, und die bösen Borgs, das sind die, die so ein Kollektivbewusstsein haben bei Star Trek, die haben genau auch in der Zeitreise versucht, diesen Moment zu zerstören, damit dieser außerirdische Kontakt nicht zustande kommt. Und Captain Picard hat dann gesagt, das müssen wir verhindern, wir müssen zurück zur Erde in das Jahr 2065 und müssen Dr. Cochrane dazu bringen, dass er unbedingt jetzt mit dieser Rakete wieder da hochfährt, damit der Kontakt mit den Außerirdischen zustande kommt, damit die Geschichte wieder so weiterläuft, wie sie ursprünglich geplant war, weil das war nämlich total toll, dieser erste Kontakt zu den Außerirdischen, weil er die Menschen vereint hat. Und jetzt hören wir kurz mal in die Szene rein, wie die Crew auf der Erde versucht, Dr. Cochrane, der da schon sehr betrunken war, zu überreden, diesen Flug jetzt zu machen, damit die Geschichte wieder stimmt.
Wenn die morgen früh die Warp-Signatur ihres Schiffes entdecken und ihnen klar wird, dass Menschen jetzt schneller als das Licht fliegen können, werden sie beschließen, den Kurs zu ändern und den ersten Kontakt mit der Erde herstellen, genau hier.
Hier? Genau gesagt, da drüben.
Das ist einer der wichtigsten Augenblicke der Menschheitsgeschichte, Doktor. Sie haben den ersten Kontakt mit einer außerirdischen Rasse. Und wenn das geschehen ist, wird alles anders.
Mit Hilfe Ihrer Theorie des Warp-Antriebs werden ganze Raumflotten gebaut. Und dann beginnt die Menschheit mit der Erforschung der Galaxien.
Dadurch vereinigt sich die Menschheit auf eine Weise, die nicht für möglich gehalten wurde, denn ihr wird klar, dass sie nicht allein im Universum ist. Armut, Krankheiten, Krieg wird es in 50 Jahren nicht mehr geben.
Aber wenn Sie diesen Warpflug morgen früh nicht machen, bevor es 11.15 Uhr ist, wird das alles nicht passieren.
Okay, leider muss man festhalten, dass er offensichtlich diesen Flug nie gemacht hat, der uns den universalen Frieden hätte bringen können.
Es sind auch noch 25 Jahre Zeit.
Ah, okay, Leute, es besteht noch Hoffnung.
Stimmt, wir haben noch nicht das Jahr 2065. Nochmal ganz kurz zurück zu diesen Artemis Accords. Ich möchte gerne nochmal Isabel Feichtner dazu einspielen, wie sie dieses Mondprogramm interpretiert. Sie spricht in dem O-Ton von Artikel 2, den hatte sie auch ganz am Anfang schon erwähnt. Ich will ihn jetzt nicht nochmal erwähnen, ich will nur ganz kurz erinnern, dieser Artikel 2, der legt eben fest, dass es eben kein Recht gibt auf nationale Aneignung durch Beanspruchung der Hoheitsgewalt, durch Okkupation oder durch andere Mittel. Und dazu sagt sie Folgendes.
Artemis Accords sind halt wiederum problematisch, weil damit eigentlich versucht wird, von den USA das Weltraumvölkerrecht in eine bestimmte Richtung hin zu entwickeln, hin zu eigentlich einer Anerkennung von Eigentumsrechten und auch so eine Art Territorialeigentum. Und das ist dann wieder interessant, weil da wird dann doch der Artikel 2 abgeschwächt, weil die Artemis Accords sehen vor, dass sogenannte Safety Zones eingerichtet werden auf dem Mond. Also wenn zum Beispiel so ein Nuklearreaktor betrieben wird oder ein Landeplatz gebraucht wird, vielleicht für die Raketen von Elon Musk, dann kann so eine Safety Zone eingerichtet werden. Und das ist so ein erster Schritt hin zur Etablierung von Territorialeigentum. Die Artemis Accords sagen zwar, dass trotzdem der Zugang gewahrt werden soll auf dem gesamten Mond, aber es gibt dann eben besondere Notifizierungspflichten. Das wird geframed als ein Deconfliction Device, also eigentlich ja Nutzungskonflikt zu regeln. Es gibt einen Bericht des amerikanischen Präsidenten, so einen Wirtschaftsbericht von 2021, der ganz klar sagt, man könne diese Safety Zones mit Stacheldraht vergleichen, genauso wie Stacheldraht ein Weg zum Schutz von Eigentumsgrundstücksrechten ist, seien auch diese Safety Zones so eine Art Instrument zum Schutz von territorialen Rechten.
Na, wunderbar. Und sag mal, Deutschland ist bei diesen Artemis-Accords wahrscheinlich auf jeden Fall mit dabei.
Genau, Deutschland hat im September 2023 unterschrieben.
Ja, ich finde es ja eh interessant, dass man jetzt, wo wir ja auch eine Raumfahrtministerin haben, nämlich Dorothea Beer von der CSU, man sowieso das Gefühl hat, ja, okay, das Thema kommt immer häufiger jetzt mal so um die Ecke, manchmal in etwas lustiger Form. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, dass Frau Beer ja mal ein Bild gepostet hatte, da ist sie vor dem Mond zu sehen und dazu heißt es dann, wir wollen auf den Mond. Das war ganz lustig, weil dann viele Leute direkt immer so, ja, bitteschön, gute Reise. Aber ich meine, es ist ja durchaus eine ernste Sache, denn jetzt gerade im November, da tagte die European Space Agency Ministerratskonferenz, die ESA. Und da fand ich zum Beispiel interessant zum einen, wie viel mehr Geld Deutschland mittlerweile für die Raumfahrt ausgeben will. Die haben nämlich, also Deutschland hat entschieden, seinen ESA-Beitrag von 3,5 Milliarden Euro auf 5,4 Milliarden Euro zu erhöhen. Und das wird dann natürlich auch so begründet, ne, dass man mitspielen will in dem strategischen Wettbewerb und zwar ganz vorne. Man ist auch super stolz darauf, dass man bald einen Deutschen oder eine Deutsche zum Mond schicken will. Und was ich aber vor allen Dingen auch nochmal interessant fand, war, dass die ESA ja eigentlich ja eine zivil ausgerichtete Institution ist, jetzt aber deutlich mehr Geld auch fließen soll in die militärische Weltraumforschung unter dem Dach der ESA und auch in die sogenannte Dual-Use-Forschung. Ja.
Richtig. Und weil du das gerade erwähnt hast, das ist auf ihrem Instagram-Account, da habe ich auch gesehen, dass es so ein Bild gibt. Ihr müsst euch vorstellen, sie hat dann so ein Blouson an, was so ein bisschen Weltraum-Feeling verströmt. Ja, und da steht dann
der Astronauten-Jogger-Anzug.
Genau, der Astronauten-Jogger-Anzug trägt sie. Und dann steht dann auch drüber, das ist auch so ein Sharepic, der Weg ins All führt künftig über Deutschland. Und das ist, wo ich auch gedacht habe, ja klar, jetzt geht's auch schon wieder beim Weltraum um die nationale Identität. Und das ist so peinlich. Und das, wo du jetzt irgendwie gerade erzählt hast, diese Ministerratskonferenz von der ESA, da gab es dann hinterher entsprechende Reaktionen darauf, dass jetzt verkündet wurde, dass jetzt ein deutscher Astronaut, das ist, ich glaube im Moment wird gerade Gerst und Maurer da irgendwie diskutiert, das ist noch offen. Obwohl es immer hieß, es muss jetzt unbedingt mal eine Frau drauf auf den Mond, ja, auch unter anderem, das fand ich interessant, weil man mit einem weiblichen Körper nochmal ganz andere Sachen erforschen kann. Genau, und da sind die Reaktionen, fand ich dann auch wieder so irgendwie ein bisschen peinlich. Da hat zum Beispiel Bär selber gesagt, das ist ein ganz großer Tag für Europa, aber auch für Deutschland, das finde ich geht jetzt noch. Dann kam irgendwie vom Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie, dieser Schritt ist sensationell und historisch. Er unterstreicht, welche Rolle Deutschland spielt.
Oh ja. Gott, Fremdscham.
Ja, und dann gibt's, es fliegt ein europäischer Astronaut mit deutschem Pass, hat noch irgend so eine Professorin von der TU München gesagt. Also da wird ja schon, da, auch da wird wieder ins nationale Bewusstsein appelliert. Das finden sie irgendwie total toll. Und jetzt muss man sich mal angucken, was tatsächlich investiert wird in den letzten Jahren. Also der Anteil der Weltraumwirtschaft am BIP Im Jahr 2020 war Deutschland 0,049% und die USA 0,25%. Ja, und das ist so ein
okay. Aber ich habe schon gelesen, dass Deutschland bei dieser Weltraumtechnologie oder Raumfahrttechnologie relativ weit vorne noch mitspielt. Also anders als auf anderen Feldern.
Das stimmt.
Mittlerweile.
Herr Söder tut sich daher vor Bayern. Bayern möchte ja das neue Space Valley werden. Aber was ich noch mal erwähnen möchte, ich habe Isabel auch gefragt, wo siehst du denn eigentlich die schlimmsten Folgen? Also wo sind die wesentlichen Gefahren? Und da nannte sie eben, was du auch schon angesprochen hast, dass eigentlich alles, was im Weltraum Relevanz hat, Dual Use ist. Es kann also immer auch zu militärischen Zwecken eingesetzt werden. Und dann hat sie natürlich, also das ist ein großes Problem, und dann hat sie natürlich noch den Weltraummüll erwähnt.
Ja, das mit dem Weltraummüll, das werden wir jetzt hier nicht so vertiefen. In dem erwähnten Taz-Text kriegt man da mal so einen kleinen, kompakten, sehr guten Überblick. Aber das ist auch wirklich ein verrücktes Thema. Also was da an Mengen an Weltraummüll schon oben irgendwie ja durch das All oder durch den Weltraum schwebt. Ich hatte da gelesen, mehr als 1,2 Millionen Trümmerteile, die kleiner als 1 Zentimeter sind, und dazu noch rund 40.000 größere Schrottteile, die größer sind als 10 Zentimeter. Und das Ding ist halt, dass die wohl, also das ist wohl diese, ein sogenannter Kessler-Effekt, das hat jemand mit dem Namen Kessler erforscht, wie diese Weltraumteile dadurch, dass sie dann zufällig aneinander stoßen, wiederum in noch kleinere Teile zersplittern und sozusagen so ein riesiger Weltraumschrottteppich dann entsteht, der sowohl die Satellitenkommunikation auch irgendwie stört, als auch die Wissenschaft wiederum. Ne?
Mhm.
Und dass es eigentlich auch so Verpflichtungen gibt, seinen Weltraumschrott da immer wieder runterzuholen, dass das überhaupt nicht eingehalten wird.
Ja, ich habe auch mit Isabel noch dann am Ende drüber gesprochen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Eva, aber ich habe irgendwie das Gefühl, hey, jetzt bitte nicht auch nur im Weltraum, ja. Es kann doch wohl wirklich nicht wahr sein. Haben wir nichts gelernt aus der Geschichte? Also irgendwie finde ich es gar nicht so selbstverständlich, dass man sich den aneignet.
Nee, eigentlich nicht. Aber sag mal, ich meine, welche Alternativen gibt es jetzt? Also leider habe ich jetzt auch wirklich aus dieser Folge gelernt, ist da vieles schon einfach sehr weit fortgeschritten.
Richtig.
In eine schlechte Richtung.
Genau. Lassen wir uns ganz kurz zu diesem Thema, wie unangenehm das ist oder wie gar nicht so selbstverständlich, dass das gerade passiert. Lass uns dazu nochmal ganz kurz Isabel hören und dann kommen wir auf die Alternativen.
Mhm.
Warum stört es uns so sehr die Vorstellung, dass Unternehmen sich den Mond aneignen wollen? Und das ist vielleicht aber auch dann ein Anlass, wieder zurück auf die Erde zu schauen und uns zu wundern, warum wir uns schon so daran gewöhnt haben, dass es möglich sein soll, sich Land und Seen und so weiter einfach anzueignen und daran Privateigentum zu begründen. Ich finde, irgendwie ist da ja was Gutes daran, ne, dass es uns so stört. Aber da wundere ich mich auch über mich selber. Aber mich stört die Vorstellung, dass auf dem Mond ein Atomkraftwerk gebaut werden soll, ein Nuklearreaktor, glaube ich, noch viel mehr als die Vorstellung, dass noch weitere Nuklearreaktoren auf der Erde gebaut werden. Weil ich denke, das ist so das Letzte. Oder der Mond, der soll nicht auch noch mit einbezogen werden in diese umfassende Kommerzialisierung, Extraktion, Verschmutzung, Zerstörung.
Ja, da hat sie völlig recht. Sie spricht mir aus dem Herzen. Aber das ist so dieser scheinbar nicht zu stoppende Wettlauf, sich alles anzueignen und alles in Wert zu setzen.
So ist es. Wegen den Alternativen, wo wir jetzt
genau, Alternativen. Müssen wir unbedingt noch drüber sprechen.
Genau. Also du hast es eingangs erwähnt, Isabel Feichner war eine der Kommissionsmitglieder bei der Kommission zur Vergesellschaftung der Wohnung, damals im Kontext der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und da zieht sie natürlich interessante Analogien.
Mhm. Also was mich ja interessiert ist, wie, wenn davon die Rede ist, dass der Weltraum oder auch der Tiefseeboden ein gemeinsames ist oder wenn das Völkerrecht die sogar als gemeinsames Menschheitserbe qualifiziert, was ist dann eigentlich damit gemeint? Also das interessiert mich eben wissenschaftlich, die unterschiedlichen Möglichkeiten, das Gemeinsame zu konzeptualisieren. Und das ist interessant im Weltraumrecht, weil der argentinische Weltraumrechtler Aldo Armando Coca hat gesagt, das ist deshalb ein gemeinsames, weil die ganze Menschheit hat durch ihre Leistungen und durch das Wissen, was sie hervorgebracht hat, dazu beigetragen, dass der Weltraum jetzt genutzt werden kann. Und deswegen ist es ein gemeinsames und deswegen sollen sich auch nicht einige wenige diesen Wert aneignen. Und da kann man natürlich Parallelen ziehen zu Debatten über die Stadt. Warum ist der Stadtboden so wertvoll und warum kann so hohe Miete verlangt werden? Weil nicht unbedingt nur, weil irgendwelche Bauunternehmen da so schöne Häuser gebaut haben, sondern weil es öffentliche Infrastrukturen gibt, weil es ein lebendiges Stadtleben gibt, weil es die ganzen unterschiedlichen Interaktionen gibt, die die Stadt dann auch kommerziell wertvoll machen. Also das ist so eine Analogie, die ich da sehe. Aber auch noch eine andere Parallele, also in den 60ern, wo man dann überlegt hat oder wo angefangen haben, Völkerrechtler und andere zu überlegen, wie kann man denn dann das Gemeinsame verwalten? Da hat Elisabeth Mann-Borghese so einen ganz tollen Vorschlag gemacht, finde ich, formuliert in einer Vorlesung. Die findet man in Archiven, The Ocean Regime. Und da macht sie einen Vorschlag für eine Organisation, die den Ozean als Gemeineigentum verwaltet. Und sie schreibt da selber, dass sie inspiriert ist von Experimenten partizipativer Demokratie in Frankreich und in Jugoslawien und stellt dann vor, so ein Kammersystem, durch das ganz unterschiedliche Verbände, Assoziationen beteiligt werden sollen an der Verwaltung des Ozeans. Und sie sagt, wenn wir das nicht machen, wenn wir das Recht des Landes auf den Ozean erstrecken, dann wird erst der Ozean sterben und als nächstes der ganze Planet. Und das hat sie Ende der 60er so formuliert. Und das ist natürlich ganz interessant, weil da gibt es natürlich ganz starke Parallelen jetzt zu den Überlegungen von Deutsche Wohnen und Co. enteignen, wie man große Wohnungsbestände so verwalten kann, dass nicht nur die Mieterinnen mitbestimmen können, sondern auch die weitere Stadtgesellschaft.
Ja, das ist eine schöne Parallele, die sie da aufmacht. Oder ein schöner Rückbezug auf die, sozusagen unsere Debatten hier auf der Erde.
Genau.
Finde ich, ja.
Ja, und das erinnert auch nochmal schön an dieses, dass wir den jetzt nutzen können, ist Ergebnis gemeinsamer Arbeit. Und all das, was wir auf der Erde an Reichtümern haben, ist halt auch Ergebnis gemeinsamer Arbeit. Ja. Das, finde ich, erinnert dann nochmal schön dran.
Okay, Sabine, aber jetzt muss ich dich doch nochmal fragen, was ist mit den Außerirdischen?
Die Außerirdischen. Ich wusste, dass das noch kommt.
Ja, also, ich meine, du hast es angerissen, ich will mehr dazu.
Genau,
wird über die schon gesprochen?
Also ich finde, ich mache das jetzt ganz kurz nur noch, weil wir jetzt auch noch ein bisschen weit fortgeschritten sind in der Zeit. Aber als damals die Menschen erstmals den physischen Vorstoß in den Weltraum geschafft haben, begannen dann Juristen zu fragen, welches Recht gilt eigentlich im Weltraum? Das wurde lang diskutiert und dann haben sie sich eben fürs Völkerrecht entschieden. Ne? Da könnte man jetzt schon mal sagen, schon das ist eine Anmaßung, dass überhaupt im Weltraum das Recht der Erde da übergestülpt wird, ne? Weil die Frage ist, wem gehört eigentlich der Weltraum? Ja? Und da gab es eben ein paar JuristInnen und Staatenvertreterinnen, die haben eben gesagt, nee, wir müssen das alles ein bisschen unter der Maßgabe berücksichtigen, dass es durchaus vernunftbegabte Außerirdische gibt. Da können wir jetzt nicht einfach sagen, der gehört den Menschen. Ja? Das müssen wir uns dann mit den intelligenten Wesen im Weltraum irgendwie uns da einteilen. Ja? Und es gab zum Beispiel in den Debatten einen Vertreter der italienischen Regierung 1958, der gesagt hat, der Weltraum gehört allen Staaten der Welt und ist aber auch Eigentum aller anderen Gemeinschaft denkender und organisierter Wesen auf anderen Planeten. Und es gab sogar auch einen Aufsatz, der die Überschrift hatte, Relations with Alien Intelligences, also Beziehung zu Außerirdischen. Das war damals tatsächlich Thema. Das ist jetzt heute, interessiert das kein Menschen, ob es noch irgendwelche Außerirdischen gibt, die man vielleicht mal trifft und die dann vielleicht sagen, nee, also liebe Erdenbürger, aber das ist nicht euer Planet und nicht euer Raum. Und das habe ich auch so aus diesem Vortrag mitgenommen und das fand ich irgendwie ganz witzig. Und worauf Isabel Feichner nochmal hingewiesen hat, dass diese Weltraumkolonisierungsprojekte, dass die natürlich auch teilweise offen rassistisch und faschistoid geframed und kommuniziert werden. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, sie hat dann als Beispiel die Antrittsrede von Trump im Januar 2025, da hat sie ihn wiedergegeben, hat gesagt, für ihn stand dann in dieser Rede die Eroberung vom Mond und vom Mars quasi, also in einer Linie mit der in Anführungsstrichen Erfolgsgeschichte der Kolonisierung des amerikanischen Kontinents durch weiße Siedler. Ne?
Wahnsinn. Okay.
Und das ist natürlich, ne, von wegen, man dupliziert die Verhältnisse auf der Erde jetzt einfach in den Weltraum. Auch daran sieht man diese Reproduktion. Ne? Aber wenn wir jetzt kommen wir dann auch langsam zum Schluss. Von einer extraterrestrischen Intelligenz spricht, also von Außerirdischen, das ist ja zum Beispiel im Science-Fiction das Thema. Und wir hatten vorhin ja schon mal eine kleine Szene aus einem Film und ich möchte jetzt gern zum Abschluss eine meiner allerliebsten Szenen aus diesem Film vorspielen. Das ist nämlich die Szene, wo eine der Erdenbürgerinnen aus dem Jahr 2065 krank wird und dann wird sie aufs Raumschiff geholt von Enterprise, was ja aus dem 24. Jahrhundert stammt. Und für die ist es natürlich total krass, die Technologie von diesem Raumschiff, was 300 Jahre oder so älter ist, ne? Und jetzt hören wir mal kurz rein, was da ihre Frage ist an Captain Picard, der ihr das Raumschiff zeigt.
Wie groß ist dieses Schiff?
Es hat 24 Decks. Es ist fast 700 Meter lang.
Ich habe 6 Monate gebraucht, um genug Titan zusammenzuschnorren für ein 4-Meter-Cockpit. Wie viel hat dieses Ding gekostet?
Die Wirtschaft der Zukunft funktioniert ein bisschen anders. Sehen Sie, im 24. Jahrhundert gibt es kein Geld.
Es gibt kein Geld? Wollen Sie damit sagen, Sie werden nicht bezahlt?
Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit.
Das muss jetzt sein.
Wunderschön. Das finde ich einen gelungenen Abschluss. Jawohl.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank, Sabine. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, fand das total spannend, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, Sabine. Ich habe öfter mal beobachtet in meinem Umfeld, dass Menschen, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind oder sozialisiert sind, aber ich weiß nicht, ob dieser Eindruck stimmt, dass die sich zum Teil viel besser in Astronomie auskennen als Westdeutsch-Sozialisierte. Und ich mich häufiger schon mal gefragt habe, hat das irgendwie wirklich was mit sehr unterschiedlichen Lehrplänen und auch Zugängen in der Schule damit zu tun gehabt, wie man sozusagen den Himmel über sich begreift und irgendwie den Weltraum. Ist mir oft schon aufgefallen, dass Leute mit so einer ganz anderen Selbstverständlichkeit Sternbilder nennen können und auch so bestimmtes Wissen über Planeten und überhaupt über den Weltraum und so weiter. Ich habe das ja netterweise in der Tat in den letzten Jahren so ein bisschen über meine Kinder dann nochmal mitbekommen. Und jetzt kommt nämlich die große Abschlussfrage, meine Lieben. Wer von euch kann mir die Planeten in der Reihenfolge ab der Sonne ausgehend nach außen aufzählen, unsere Planeten?
Oh Gott, da muss ich passen. Also in der genauen Reihenfolge kann ich es nicht machen. Andreas?
Merkur, Venus, Erde, Mars. Mein Vater erklärt mir.
Ach, du hast einen Brückensatz.
Genau.
Mein Vater erklärt mir.
Sehr gut. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.
Neptun ist aber kein Planet mehr.
Ja, Neptun ist kein Planet mehr, ne? Ja. Aber siehst du mal, guck mal, Andreas wusste es.
Natürlich.
Genau, Astronomie ein Jahr lang in der Schule.
Ja, guck mal, also Astronomie ein Jahr lang in der Schule. Ich glaube nicht, dass es das im westdeutschen Schulcurriculum gab. Aber nee. Bist du noch zu DDR-Zeiten in die Schule gegangen?
Nein, nein.
Okay.
Aber Sachsen-Anhalt, genau, ein Jahr in der 9. Klasse, glaube ich.
Ah, guck an. Ja, ich finde es immer total schade, weil ich dann ganz oft so feststelle, ich weiß eigentlich überhaupt nichts über Astronomie. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend. Das ist ja auch so ein Feld, wo man dann irgendwie nochmal so ein bisschen Demut lernt, ne? Wenn man so versteht, was da eigentlich an Weite und an Sachen irgendwie los ist.
Absolut.
Über unseren Köpfen.
Ja,
also Sabine, nochmal vielen,
ja,
vielen Dank.
Ja, sehr schön. Danke, Eva, nochmal für diese nette Frage.
Genau. Wollte ich euch mal testen.
Ja, gelungen.
Ja, und wir hatten ja angekündigt, dass wir heute unbedingt auch nochmal über eure tollen Zuschriften sprechen wollen. Denn wir hatten ja in der letzten Folge gefragt, wie geht ihr eigentlich damit um, dass ja so die schlechten politischen Nachrichten immer zu auf einen einprasseln. Und wir hatten auch gefragt, ja, was sind auch noch vielleicht andere Zugänge, andere Themen, die euch hier für den Podcast interessieren würden. Und Sabine, magst du mal einsteigen mit ein paar Zuschriften?
Ja, also ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz Danke sagen für diese Zuschriften generell. Das sind wirklich teilweise wirklich sehr herzerwärmende, nette Mails, die wir von euch kriegen. Also ihr merkt doch, wir lesen die alle und wir freuen uns wirklich sehr über Anregungen und Kritik und natürlich auch das tolle Lob, was wir da immer kriegen. Und um jetzt gleich einzusteigen, wir haben eine E-Mail bekommen von einer Hörerin, Melissa. Melissa schreibt, dass sie also auf die Frage, wie geht ihr um mit diesen Nachrichten der weltpolitischen Lage dieser Zeit, da schreibt sie, je nach Schweregrad der Nachricht schreibe ich gerne Mails an Politiker. Gerade versuche ich möglichst häufig an Herrn Merz zu schreiben, damit sein Mailfach von mir geflutet wird. Das fand ich irgendwie eine interessante Strategie. Sie schreibt, wenn sie ganz viel Muße hat, dann gibt sie sich besonders viel Mühe und schreibt sogar einen richtigen Brief mit Briefmarke und so. Manchmal ist es auch eine Postkarte. Und was sie so nach einem halben Jahr an Antworten bekommt, ist nicht mehr als so ein Konstrukt an wahrscheinlich den üblichen Satzbausteinen. Aber sie hat das Gefühl, sie hat was getan. Und sie meint eben, je mehr Leute das tun, desto wirksamer, weil sie an die Wirksamkeit zum Beispiel von Demonstrationen nicht mehr so richtig glaubt. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee.
Dann hatte uns ein Martin geschrieben und ja, der beschreibt erstmal sowas, was ich total gut nachvollziehen kann, wo es mir auch oft so geht, dass so diese Zustände einen in allererster Linie sehr traurig machen, ne? Und auch ohnmächtig oder auch wütend und dass ja dann oft ja auch sowas, so eine Resignation daraus entsteht, ne? Also, dass er zum Beispiel sagt, naja, er glaubt jetzt überhaupt nicht mehr so richtig an irgendwas, was noch so in die gute Richtung geht. Nicht durch Demos, nicht durch Petitionen, nicht durch Briefe verändert sich etwas und erst recht nicht durch Wahlergebnisse. Aber was ihm wichtig war, und das finde ich auch schön und auch total wichtig, dass es aber zum Beispiel jetzt auch über unseren Podcast oder wenn insgesamt Menschen in einer gesellschaftlichen Linken solche Themen dann besprechen, dass es ja auch darum geht, so ein Gefühl der Solidarität zu schaffen. Ja, also dass wir sehen, wir stehen nicht alleine da mit unserer Meinung, die Zeiten werden rauer, es wird alles härter, aber es gibt andere, die genauso denken wie wir oder vielleicht nicht genauso, aber die ähnlich denken, die die Welt ähnlich sehen und mit denen wir zusammen natürlich irgendwie uns zusammenschließen sollten können und was tun können. Und genau, selbst in diesen Zeiten, die jetzt unter der Bundeskanzlerschaft von Herrn Merz sich nochmal so deutlich zuspitzen und einen tatsächlich ja, oft sehr resigniert zurücklassen können.
Dann hat uns noch eine längere E-Mail erreicht, die von Jule, die ich auch sehr herzerwärmend fand. Also auch dafür nochmal vielen Dank. Sie hat geschrieben, sie gehört seit Folge 1 zu unseren treuen Hörerinnen und sie wartet immer schon 2 Wochen vor dem Release sehnsüchtig auf die nächste Folge. Das hören wir natürlich sehr gerne. Total nett.
Ja, es freut einen.
Ja, und sie hat dazu geschrieben, und das ist mir sehr nah, sie hört einfach, wenn es ihr dann damit schlecht geht, seltener Nachrichten als früher. Sie überfliegt oft nur die Tagesschau-Seite und hört abends beim Kochen linke Podcasts. Das mache ich auch. Also das ist auch so, meine ich, dass ich manchmal einfach vermeide, diese toxischen Nachrichten immer anzugucken und dann lieber linke Podcasts beim Kochen höre. Das finde ich irgendwie...
Wo man so ein bisschen tiefer einsteigt einfach in
richtig,
Themen.
Richtig,
ne?
Genau, das auch sowieso. Und sie sagt auch, dass sie ganz gut die schlechten Nachrichten von sich weghalten kann. Und was ihr auch hilft, ist, dass sie das mit Freundinnen, eben so im Freundinnenkreis besprechen kann.
Das waren 3 Zuschriften, die wir bekommen haben, aber wir haben einen kleinen O-Ton aufgesprochen bekommen und zwar von Christine Koschmieder, eine Schriftstellerin, und den spielen wir jetzt auch nochmal kurz ein.
Was ich tue, um mit der Weltlage umzugehen, immer wenn die Überforderung mich überkommt, dann erinnere ich mich daran, dass die Überforderung eine Strategie derjenigen ist, die davon profitieren, wenn ich handlungsunfähig bin und überfordert. Und deswegen suche ich mir Verbündete, die mir diese Überforderung und wer davon profitiert erklären können, wie zum Beispiel Naomi Klein, wie zum Beispiel euer Podcast. Und dann versuche ich wieder handlungsfähig zu werden und mehr Menschen in deutlichen und schlichten Worten zu beschreiben, was da gerade passiert und wie man dagegen angehen kann.
Also erst nochmal vielen, vielen Dank für eure Zuschriften und wünschen euch nochmal eine wunderschöne Weihnachtszeit oder Adventszeit oder was immer ihr auch macht, einfach vielleicht auch nur Freizeit, eine gute Erholung, und wie gesagt, hören wir uns dann mit der nächsten Folge im Februar wieder. Macht's ganz gut, und wenn ihr Anregungen und Kritik habt, dann schreibt uns natürlich wie üblich gerne an armutszeugnis@rosalux.org. Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.